Ostseewelle Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans, zu einer neuen Folge von unserem Ostseewelle Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Mein Name ist Alexander Stuth. Ich bin Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo und freue mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid. In der heutigen Folge geht es um einen Einsatz, der liegt mittlerweile 20 Jahre zurück. Damals am 13. August 2004, es war übrigens ein Freitag der 13., ist in Goldberg ein Schulgebäude eingestürzt. 5 Bauarbeiter sind dabei ums Leben gekommen und ich rede heute mit Einsatzkräften, mit Beteiligten, die damals mit dabei waren und für die es auch ein schwerer Einsatz war. Und Ulf Maas zum Beispiel war damals Wehrführer in Goldberg und er kriegt die Bilder dieses Einsatzes bis heute nicht aus dem Kopf. Eine schöne Geschichte hatten wir auch, und zwar Blaulichttag bei den Piraten in Grevesmühlen am 29.07. waren über 1500 Blaulichter sozusagen da, von Feuerwehr, THW, DRK und so weiter, Malteser zum Beispiel, ASB, aber wie gesagt auch ganz, ganz viele Feuerwehrleute. Sage ich Dankeschön, dass ihr mit dabei wart, und es hat ja allen gefallen.
Klasse Show heute Abend, super viel Action, klasse Organisation, einfach nur 5 von 5 Sternen. Prima heute Abend. Danke, Ostseewelle.
Ich finde es genial, dass das für Ehrenamtler gemacht wird, weil wir ja doch ein bisschen was ans Bein binden, sag ich mal. Wir machen es gerne, aber ich finde das super, was hier auch für eine Atmosphäre herrscht und dass sowas auf die Beine gestellt wird.
Wir sind überwältigt. Ich habe einen von der Jugendfeuerwehr mit und sie ist ganz aufgeregt, also ist schon schön.
Ich finde es total klasse, dass Ostseewelle und das Piraten-Open Air uns ermöglicht, hier mit unseren Jugendlichen zu sein. Ist echt ein klasse Abend, die Jugendlichen haben Spaß und ja, wir bedanken uns für euch. Vielen Dank.
Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, liebe Kameraden, ich bin wieder unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern und zwar heute in der Stadt Goldberg, hier bei der Freiwilligen Feuerwehr. Es geht um den 13. August 2004, und zwar vor 20 Jahren gab es hier in Goldberg eines der größten Unglücke in Mecklenburg-Vorpommern nach der Wende. Und zwar ist hier eine Schule eingestürzt. 11.40 Uhr war der Alarm und Katharina hat diesen Schuleinsturz damals als Schülerin mitbekommen.
Wir hatten am 13.08.2004 Musik in der letzten Stunde mit unserer damaligen Musiklehrerin. Das war gar nicht mehr lange bis zum Schulschluss und dann sollte auch die Schule vorbei sein. Und dann gab es also 4-5 Minuten vor Unterrichtsschluss ein Geräusch, was ich bis heute irgendwie nur aus Fetzen zusammenfassen kann. Das hörte sich an, als wenn so ein Baugerüst einstürzt, verbunden mit einem Erdbeben und das Entleeren von Glascontainern. So kann man sich das vorstellen. Unsere Federtaschen auf den Tischen sind hin und her gehopst. Wir wurden einmal ordentlich durchgeschüttelt. Ja, dann kam unser damaliger Mathelehrer und Physiklehrer rein, der auch gleichzeitig der Brandschutzbeauftragte war, mit hochrotem Kopf. Die Augen waren glasig und wir wussten, dass irgendwas nicht stimmte. Und als denn der Satz von ihm fiel, alle raus, die Schule ist eingestürzt, brach Panik aus. Ja, wir sind dann aus dem Gebäude raus. Ich kann mich daran erinnern, dass ich gestürzt bin. Eine Treppe weiter runter. Ich wurde von irgendwem aufgesammelt. Ich kann dir bis heute nicht sagen, wer das war. Ich bin demjenigen aber überaus dankbar. Sind dann in einem Tempo mit Todesangst behaftet aus diesem Gebäude rausgestürmt und mussten auf den Sportplatz. Dann kam die Feuerwehr, Polizei, der Rettungsdienst kam und wir dachten, okay, das war's jetzt auch? Nee. Sie kamen von allen Seiten, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir hatten zu diesem Sportplatz, ich glaube, 3 Zugänge, die dann alle offen waren. Dann kam der Katastrophenschutz. Das technische Hilfswerk fuhr an mit allem Geschütz, was sie zu bieten hatten. Wahnsinn.
So, also die Schüler dann alle raus aus dem Gebäude. 11.40 Uhr ging dann auch der Pieper bei Ulf, damals Wehrführer hier der Freiwilligen Feuerwehr in Goldberg. Ulf, als der Alarm losging, ich glaube, das Alarmstichwort war erst Gerüst eingestürzt, oder wie war das damals?
Ja, zuerst war das Alarmstichwort Gerüst eingestürzt an der Schule, an der Husemann-Schule. Das war unser Einsatzstichwort.
Dann bist du hier ins Gerätehaus, wie ging es dann weiter?
Ja, dann habe ich mich auf meinen ELW-1 gesetzt, habe geguckt nochmal rundherum, Kraftfahrer sind da. Dann bin ich zum Einsatzort und hab mir erstmal ein Bild gemacht von der Einsatzstelle. Ja, und als ich dann nochmal geguckt habe, war nichts mit dem eingestürzten Gerüst, da war die ganze Schule eingestürzt. Dann waren die Planungen, die man sich so bis dahin schon so gemacht hat, schon erstmal wieder über den Haufen geworfen. Dann fing man wieder von vorne an zu organisieren.
Das heißt wahrscheinlich als erstes erstmal Kräftemittel nachalarmieren?
Ja, dann wurden erstmal Kräftemittel nachalarmiert, weil das hat nicht gereicht. Für diese große Schadenslage waren wir von Goldbeck zu wenig. Ja, und da habe ich dann gleich sofort nachalarmiert und der Leitstelle Bescheid gesagt, Großschadenslage. Und dann kam alles zusammen, dann kam ELW2, die Einsatzleitung vom Landkreis, dann kam der Versorgungshof vom DRK, war da gewesen, dann wurde ganz groß aufgefahren hier.
Als du diesen Schuttberg dort, muss man ja sagen, gesehen hast, dieses zusammengestürzte Schulgebäude, was geht da in einem vor, wenn man das sieht? Funktioniert man nur oder versucht man oder geht man vielleicht auch mit der Hoffnung rein, hey, hoffentlich finden wir da noch welche, die wir da lebend rausziehen können? Habt ihr auch noch welche retten können? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, man blendet vieles aus, man blendet viele Gefahren aus. Man versucht den Leuten erstmal zu helfen, wo man sieht, denen kann man helfen. Und bei den anderen, ja, da mussten wir erstmal auch erst waren die Ärzte da, vorher konnten wir gar nichts machen, bevor sie die erst versorgt hatten, der Notarzt oder die Notärzte. Und dann haben wir uns erstmal um die Verletzten gekümmert, das war unsere erste Aufgabe, dass wir die runterkriegten und aus dem Gefahrenbereich rausbekamen. Ja, und dann wurde nachher weiter geguckt und dann wurde sich erstmal ein Bild gemacht, wie viele Leute sind auf dem Bau. Das wusste ja zu dem Zeitpunkt gar keiner, wie viele da waren. So, und dann konnten wir nachher den Maurer schon ansprechen, dann hat der uns schon gesagt, also es waren nur zwei Maurer, also er und sein Lehrling. Dann waren drei Elektriker, zwei Dachdecker. Oder waren es vier Dachdecker? Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Weiß ich jetzt nicht mehr. Und ja, dann als wir die Verletzten dann erstmal gerettet hatten, dann ging es weiter zur Bergung der Verunfallten.
Jetzt ist ja so, natürlich, wenn so eine Schule einstürzt, dann kommen irgendwann Kräne oder auch Radlader und so weiter, die dir helfen. Die hattet ihr aber zum Anfang nicht. Ihr wart da als Feuerwehr. Ihr habt vielleicht eine Schaufel auf dem Auto, möglicherweise noch ein Halligentool natürlich, was mit dabei ist, aber das nützt einem bei der zusammengestürzten Schule eher wenig. Wie habt ihr im Endeffekt mit bloßen Händen da versucht, die Leute da aus diesem Schuttberg rauszukriegen oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, zum Anfang haben wir mit bloßen Händen da gekämpft, ne? Aber das ging eigentlich, also so viel war da nicht. Die waren eigentlich alle so, dass man relativ gut rankam. Ne? Da braucht man nicht viel, aber um die weitere Bergung vorzunehmen, war ohne Kran, war da nichts zu tun, war nichts zu machen. Also dafür war das alles zu schwer, die Betonplatten, die kriegt man ohne einen Kran nicht gehoben. Und ja, dann waren zwei Kräne angefordert worden von Schwerin. Haben wir auch schon gesagt, jetzt ist schon zwei, glaube ich, so um 2 Uhr. Mann, wenn die jetzt noch 1,5 Stunden brauchen bis hierhin, das läuft dann ja auch die Zeit weg. Dann bin ich wieder hingegangen zur Einsatzleitung, habe dann den Einsatzleiter der Polizei erstmal gesagt, Mensch, könnt ihr da nicht einen Polizeiwagen vorweg und einen hinterher, einen Streifenwagen mit Blaulicht, die kommen ja durch Kriewitz gar nicht durch. Damals gab es die Umgehungsstraße ja noch gar nicht. Die mussten ja noch durch Kriewitz komplett durch. Ja, und als die Kranfahrer dann ankamen, haben die gesagt, die waren noch nie so schnell von Schwerin nach Goldbeck gefahren. Und dann ging das vorwärts, dann kam die ganze, aber es hat eben seine Zeit gedauert. Ne?
Also das heißt, dann wurden die Kräne in Stellung gebracht. Wie ging es dann mit euch weiter? Wahrscheinlich jede Platte einzeln, die da irgendwie hochgehoben wurde? Oder wie ging dann die Bergung weiter?
Ja, wir haben dann eigentlich wenig zu tun gehabt. Das hatte dann die Kriminalpolizei übernommen, hauptsächlich mit den beiden Kranfahrern. Und die haben gesagt, welche Platte weg sollte, wo die hingelegt werden sollten. Und dann wurde dann nur immer, wenn die zwei, drei Platten weg waren, dann wurde wieder geguckt, dann sind wir wieder ins Spiel gekommen, haben wir nochmal nachgesucht oder die Spürhunde sind ins Spiel gekommen, die dann gesucht haben. Und so spielte sich das dann nachher bis tief in die Nacht ab. Also es kam immer Stückchen für Stückchen. Wir waren noch einmal im Kellerbereich drinne gewesen, haben geguckt, ob dort noch jemand war. Der stand zum Glück. Da war nichts weiter passiert. Aber da waren keine mehr zu sehen. Das war auch keine, da haben wir keinen gefunden. Ja, und dann blieb das alles nur noch von oben abtragen. Mehr war da nicht mehr möglich.
Einer, der auch hier sitzt in der Freiwilligen Feuerwehr in Goldbeck, ist Thomas. Thomas, du warst damals bei diesem Einsatz mit dabei, bist aber nicht so wie Ulf einer der Ersten gewesen, sondern später erst nachgekommen. Was hattest du für einen Eindruck, als du vom Gerätehaus dann zur Einsatzstelle gekommen bist? Was hat sich da für dich geboten? Also hast du damit gerechnet, dass das im Endeffekt dort passieren kann, sowas?
Ja, anders als bei den Jungs, die alarmiert waren, wusste ich ja schon, dass ein Teil der Schule oder die Schule eingestürzt ist. Da hat man sich dann schon auf dem Weg nach Goldbeck die Gedanken gemacht. Aber das, du kommst da um die Ecke und siehst diesen Schutthaufen. Du magst das eigentlich gar nicht so wirklich realisieren. Man denkt im Leben nicht an sowas.
Es sind ja insgesamt 5 Arbeiter dort ums Leben gekommen bei diesem Unfall, bei diesem Schuleinsturz. Ja, einige wirklich mit ein bisschen Glück wären die wahrscheinlich sogar lebend daraus gekommen.
Ja, da war ein Azubi an dem einen Windfang, der hat vielleicht 2-3 Meter gehabt, dann wäre er draußen gewesen. Also viel was nicht, 2-3 Schritte, dann ja, würde er noch leben. Ne?
Was hat dich besonders belastet da bei diesem Einsatz?
Na, das Schlimme war eigentlich so diese mehr oder weniger erzwungene Tatenlosigkeit. Ne, du hast gestanden, gewartet, dass der Kran Schicht für Schicht abträgt. Ne, man würde selber am liebsten los und buddeln und gucken und machen und tun. Als Feuerwehrmann, aber du kannst halt nicht. Du bist halt gebunden und kannst nur stehen und gucken und warten, was passiert.
Wenn du dich noch daran erinnerst, welche Szenen haben sich so drumherum abgespielt? Hat man das mitbekommen? Waren da viele Schaulustige? Ich glaube, Fernsehteams waren nachher bestimmt auch ganz viele da. Habt ihr die wahrgenommen oder habt ihr euch wirklich nur auf diesen Einsatz da konzentriert?
Ja, also du konzentrierst dich in erster Linie auf den Einsatz, ne, auf das, was vorne vor sich geht. Natürlich, in der ruhigen Minute wirfst du mal einen Blick nach links und rechts, siehst den Sportplatz vollstehen mit RTWs und Hubschrauber und keine Ahnung, was da alles an Fahrzeugen und von Organisationen standen. Und du siehst auf der anderen Seite dann Schaulustige und Reporter und Harald Ringsdorf war damals noch da vor Ort. Das war ja unser Ministerpräsident, der war sogar noch hier in Goldbeck, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, aber ansonsten hast du den Fokus wirklich auf die Arbeit oder auf den Einsatzort, auf das Einsatzgeschehen gelegt.
Der Einsatz ging bis morgens um 5, da werden wir gleich nochmal weiter drüber reden. Jetzt geht's aber erstmal in die Ostseewelle Nachrichtenredaktion und zwar zu den Feuerwehr-News aus Mecklenburg-Vorpommern.
Wassermarsch, Neues aus unseren Feuerwehren.
Guten Tag, ich bin Adrian Mützel. Die Jugendfeuerwehr Kummer aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim war bei der CTIF-Weltmeisterschaft in Italien. Jugendfeuerwehren aus allen Teilen der Welt waren angetreten, um das beste Team zu ermitteln. Am Ende erreichte das Team aus Kummer einen tollen 15. Platz. Kreiswehrführer Uwe Puls ist stolz.
Was Kummer da geleistet hat, das war ja, ich kann es ja mit Worten eigentlich gar nicht beschreiben. Das halbe Dorf war da mit und wenn man dann da oben auf der Tribüne gesessen hat, da unten die Jungs und Mädels laufen sieht, da mit 0 Fehlern und mit so einer schnellen Zeit, haben sie super, 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 super gemacht. Also wir können alle mehr wie zufrieden sein. Also ich bin auf jeden Fall richtig stolz auf diese Jungs und Mädels, also richtig cool.
In Murchin im Landkreis Vorpommern-Greifswald traten mehrere Feuerwehren aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg an, um den begehrten Seeholz-Pokal zu gewinnen. Das Besondere, es gab einen Wettkampf, bei dem es mit Pumpen aus DDR-Zeiten an den Start ging. In der Kategorie sicherte sich das Team aus dem brandenburgischen Genschmar den Titel. Im Süderholzer Ortsteil Kandelin ist die Freiwillige Feuerwehr jetzt in einem Multifunktionsgebäude untergebracht. Es gibt 2 Fahrzeugstellplätze, Umkleideräume, Duschen und Räume für die Ausbildung. Der Neubau hat gut 2,9 Millionen Euro gekostet.
Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, ich bin immer noch zu Gast bei der Freiwilligen Feuerwehr hier in Goldbeck. Es geht um den 13. August 2004. Wir sind jetzt aber mittlerweile schon angekommen am 14. oder in den 14. August 2004 und zwar nach Mitternacht. Die Bergungsarbeiten gingen immer noch weiter hier in Goldbeck, eingestürztes Schulgebäude. Thomas, wie war das dann in der Nacht für euch? Was war da los?
Es hat sich fortgeführt, dass die Kräne Platte für Platte abgetragen haben. Ja, zwischendrin war auch 2-3 Mal, glaube ich, war das im Gesamten am Abend in der Nacht, wo auch Blutspuren an den Platten waren, wo die dann Hunde dann hochgeschickt wurden, angeschlagen haben. Dann hast du geguckt, gesucht, doch nichts zu finden, weiter geht's. Dann stehst du wieder und wartest und ja, die Zeit rennt, du kannst nicht wirklich was machen, außer warten, dass wir irgendwann ans Ziel kommen und die letzten vermissten Personen dann auch finden.
Gegen 3 Uhr war es denn soweit? Ihr habt die Personen wurden gefunden?
Ja, es wurde dann irgendwie still auf dem Platz. Ganz komische Aura herrschte irgendwie. Ja, und dann hat die Einsatzleitung die Kameraden abgefragt, wer sich in der Lage fühlt, dort die 3 Personen zu bergen, weil der Anblick wohl nicht sehr schön war. Und ja, wurde rumgefragt, dann haben sie auch Kameraden gefunden, die dann hochgegangen sind und die letzten 3 dann geborgen haben.
Ulf, zu dieser Zeit, als das passiert ist, hatten wir zum Anfang schon gesagt, Katharina hat uns das ja erzählt, war Unterricht. Dein Sohn ging auch auf diese Schule. Wie war das für dich? Wahrscheinlich nochmal wieder emotionaler?
Ja, das, na, erstmal, ja. Ich habe im ersten Moment gar nicht so dran gedacht. Das fiel mir nachher, als ich den Einsatz im Laufen hatte. Ich denke, jetzt musst du erstmal zu Hause anrufen, ob dein Sohn zu Hause ist. Da wurde mir das dann so richtig bewusst, dass dem ja auch hätte was passieren können. Aber da die Lehrerin sagten, die Schüler sind alle draußen, hat man das denn zum Anfang so ein bisschen verdrängt und hat sich dann um den Einsatz erst gekümmert. Und als er ein bisschen Luft war, habe ich dann auch die Bestätigung von meiner Frau gekriegt, dass der zu Hause ist und alles in bester Ordnung bei ihm. Ja, und dann fällt einem schon ein großer Stein vom Herzen. Dann hat man den Kopf wieder frei für andere Sachen. Ne?
Jetzt ist ja so, wir hatten es ja gerade auch gehört von Thomas, dass also 3 Bauarbeiter wirklich bis in die Nacht noch vermisst wurden. Wie war das bei dir auch als Einsatzkraft? Hat man da immer noch so ein bisschen Hoffnung und denkt sich, oh, irgendwo im Spalt, die müssen doch vielleicht irgendwie, dass sie überlebt haben oder so? Oder wie rafft man sich da sozusagen auf?
Eigentlich die Hoffnung stirbt zuletzt. Es wurde immer gehofft, dass sie irgendwo noch unter eine Spalte liegen oder dann mussten alle wieder still sein, dann wurde gerufen, dann wurden die Handynummern gewählt, ob man was klingeln hört oder so. Also die Hoffnung, sie noch Leben zu retten, war eigentlich bis zum Schluss da, bis die Gewissheit da war. Jetzt ist es amtlich, jetzt ist es so.
Ja. Jetzt brauchen wir den vormachen, die Bauarbeiter haben auch Familien, sie waren ja aus der Umgebung, Elektriker zum Beispiel, die waren ja aus Plau am See, also es waren ja alles Leute aus der Region. Für euch wahrscheinlich auch noch weiter schwierig, auch noch Angehörige, die dann auch hergekommen sind.
Ja, es waren also, die Angehörigen waren, glaube ich, alle da. Da hat keiner gefehlt. Die wurden dann extra betreut vom Sanitätszug, da wurde ein Zelt aufgebaut. Sie wollten unbedingt an der Einsatzstelle bleiben und das hat man denen noch gewährt und ja, da wurden sie dann betreut und sie blieben dann sitzen, bis wir die 3 Elektriker gefunden hatten. Ne?
Jetzt wart ihr 100 Einsatzkräfte hier vor Ort. Solange wie die Bergung dieser einzelnen Platten und so weiter lief, konntet ihr ja nicht viel machen. Wie sind auch deine Kameraden damit umgegangen, dass ihr eigentlich ja zugucken musstet?
Ja, also ich hatte damals als Einsatzleiter meine Kameraden gefragt. Ich sag, wer nach Hause gehen möchte, wer sich ausruhen möchte, wir waren ja nun auch schon über 12 Stunden alle im Einsatz, nach 12 schon. Aber da muss ich wirklich sagen, Hut ab vor den Kameraden. Es hat nicht einer gesagt, ich gehe nach Hause. Die haben alle gesagt, ich bleib hier bis zum Schluss. Und das haben sie auch durchgezogen. Und dann hat man eben die Technik wieder vorbereitet. Dann musste ausgeleuchtet werden, wenn sie sich denn die Kräne umgestellt haben, dann musstest du das wieder umbauen, die Beleuchtung, die Ausleuchtung der Einsatzstelle. Also zu tun war eigentlich immer was. Ne? Also dann hat man wieder eine Runde, eine Gruppe Pause gemacht, dann haben die Nächsten wieder gearbeitet, so dass man war ja nachher auch erschöpft schon langsam. Ne? Das war ja, man hat ja den Arbeitstag bis Mittag in den Beinen gehabt und dann noch die Nacht bis morgens um 3, 4, 5. Das war schon eine harte Nummer.
Jetzt ging der Einsatz für euch bis in den frühen Morgen. Wie war denn im Endeffekt nachher auch für euch die Einsatznachbereitung? Weil die ist, glaube ich, bei so einem Unglück unheimlich wichtig.
Ja, die Einsatznachbereitung. Wir haben dann, nachdem wir die 3 Elektriker geborgen hatten, wurde noch ein bisschen aufgeräumt, zusammengepackt. Und dann sind wir zurück ins Gerätehaus. Und dann haben wir uns hier im Gerätehaus alle zusammen hingesetzt. im Kreis und haben über dieses ganze Einsatzgeschehen uns unterhalten und drüber geredet. Ja, und es sind auch einige mit einem hängenden Gesicht haben die hier gesessen. Den einen ging es ein bisschen mehr, den anderen ein bisschen weniger an die Nieren, aber so betroffen waren wir alle. Ja, dann haben wir uns den nächsten Tag zum Aufräumen getroffen nochmal auf der Einsatzstelle. Und dann sind wir, glaube ich, nochmal ins Gerätehaus gegangen. Dann konnten die Kameraden noch einmal drüber schlafen. Dann haben wir nochmal drüber geredet und dann haben wir uns entschlossen, die Notfallseelsorger zu holen, die dann mit uns nochmal eine Woche später nochmal ein richtiges Gespräch geführt haben. Das war jetzt so die Nachbereitung denn von dem Einsatzgeschehen, die seelische Nachbereitung.
Das Unglück selbst jährt sich ja dieses Jahr zum 20. Mal. Es war damals ja Freitag, der 13. 8. auch. Später wurden an dieser Schule 5 Stieleichen gepflanzt, in Gedenken an die 5 Arbeiter, die ums Leben gekommen sind. Das aber noch lange nicht alles, sondern die Stadt erinnert immer wieder an diesen Tag.
Ja, die Stadt erinnert immer wieder an diesen Tag. Das wird jedes Jahr am 13. August ein Kranz niedergelegt an die Gedenken der 5 verstorbenen Bauarbeiter. Also das ist Tradition, zu Tradition geworden hier.
Vielleicht nochmal zum Abschluss, Thomas. Wir hatten jetzt ja gehört, dass dann auch die Einsatznachbereitung war hier bei euch in der Feuerwehr. Was hat dieses Unglück und dieser Einsatz auch mit dir gemacht?
Ja, als ich nach Hause kam, meine Eltern haben schon in der Küche gesessen und gewartet, dass ich nach Hause komme. Und ich bin einfach still rein. Habe mich am Küchentisch gesetzt und habe erstmal fast eine Stunde gesessen und geheult, weil das ja auch nicht spurlos an einem vorbeigeht, so viel Leid zu sehen. Und ja, aber man lernt auch irgendwo damit umzugehen, das zu verarbeiten. Ne, Ulf sagte ja schon, dass wir Gespräche geführt haben, dass wir die Notfallseelsorger hier hatten. Ja, also es war schon strange. Ja. Also Science-Fiction-Film, sag ich mal.
Wahnsinn. Ulf, wie wichtig ist da auch für dich die Familie gewesen?
Ganz wichtig. Die Familie ist das Wichtigste für einen Feuerwehrmann. Wenn die Familie nicht hinter einem steht, dann kann man dieses Ehrenamt gar nicht ausführen. Also man muss schon den Hinterhalt der Familie haben, sonst funktioniert das nicht. Und das
gerade wahrscheinlich auch bei so einem schweren Einsatz.
Ne? Ja, ob bei so einem schweren Einsatz oder bei Verkehrsunfällen. Es gibt viele Einsätze, wo man jemanden braucht zum Reden, dem man das auch erzählen kann, der das auch versteht. Und der sich das auch 4, 5, 6 Mal anhört. Ja, das ist also, wenn die Familie nicht dahinter steht, sollte man sich die Finger lassen vom Feuerwehrmann.
Nochmal ein schönes Schlusswort, Ulf. Ich glaube, da können wir unseren Frauen, aber auch die Feuerwehrfrauen, den Männern, den Freunden sehr, sehr dankbar sein, dass dieses tolle Ehrenamt auch so in der Familie unterstützt wird. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass ich hier bei euch sein durfte, dass ich einen Einblick kriegen durfte in einen der schwersten Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Goldbeck in ihrer Geschichte. Ihr feiert ja in diesem Jahr 150 Jahre Feuerwehr Goldbeck, auch im September dann ein freudiger Tag sozusagen, wobei natürlich auch, das ist ein Monat nach dem 20-jährigen Jahrestag des Schulansturzes sicherlich das auch wieder Thema sein wird oder wo man auch nochmal mit alten Kameraden auch drüber redet dann. Ja, ich sage ganz lieben Dank, wünsche euch natürlich als Feuerwehr Goldberg alles Gute und allzeit gut Schlauch.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ostseewelle Podcast.